Eier, was geht?
Eier, was geht?
Euer, was geht?
Eier, was geht?
Ja, willkommen zu unserem vierten Podcast von Eier, was geht? Der Podcast von Madness und Döll von Madness und Döll. Wir sind Madness und Döll von...
Madness und Döll.
Madness und Döll von...
Madness und Döll.
Exakt. Und wir haben wieder einen Hochkaräter, nämlich heute Fat Tony. Grüß dich.
Yeah.
Eier, was geht?
Eier, was geht?
Was geht? Geht's dir gut?
Ja.
Ich habe eigentlich schon gefragt vorab, aber ich muss das halt einleiten, jetzt einfach nochmal fragen.
Aber vorhin habe ich ja noch eine andere Antwort gegeben. Da war ich doch noch so, oh, das Wetter und so, Kopfweh. Guck mal, jetzt ist es schon besser.
Okay, also hat sich das in den letzten 10 Minuten gedreht quasi oder ja, warst du vorhin gelogen?
Nee, jetzt sind wir seit ein paar Minuten schon in diesem Raum und hier ist irgendwie nice.
Okay.
Ja.
Oh ja, top.
Ja.
Was steht an? Was machst du gerade so?
Wir treffen uns gerade eigentlich zu einem perfekten Zeitpunkt, weil gar nichts, also ich habe ja keine Promophase oder so. Mhm. Ihr kennt es wahrscheinlich, bei Promophase ist man ja dann irgendwann so, man redet die ganze Zeit mit Leuten, sagt immer die gleichen Sachen und jetzt treffe ich einfach euch ganz normal. Ohne, vielleicht auch langweilig, aber ich glaube, wir finden schon genug zu besprechen. Aber ich bin gerade, ich mache eine Platte halt. Ich versuche es zumindest. Und wie ihr auch, spiele ich ein paar Festivals. Also ich denke mal, ihr spielt Festivals.
Wir spielen noch, spielen noch ein paar. Jetzt halt nicht so viele wie letztes Jahr, weil wir halt auch keinen Release am Start haben.
Genau,
und so.
Das wird
bei dir auch so sein, ne?
Ich habe so richtig, im Vergleich zu den letzten Jahren, habe ich so ein richtig ruhiges Jahr.
Wie viele Konzerte hast du letztes Jahr gespielt? Ich habe da mal irgendeine absurde Zahl gehört, auf jeden Fall.
Ich sage immer 100, aber es ist ein bisschen aufgerundet, ein bisschen gelogen eigentlich. Okay. Ich glaube, es waren so 90. Ich sage eigentlich immer gerne 100, weil es so geil klingt. Aber in Wahrheit waren es 90 und es war schon viel für mich, sehr viel. Also eigentlich so viel, dass ich so denke, boah.
Also dann schon, also ja, jeder vierte Tag im Schnitt eigentlich, oder? Also,
ja, also. Ja. Ja, was jetzt hört sich dann gar nicht mehr so viel an, aber ihr wisst ja, dass es, wie es ist. Man ist ja dann immer, also klar, es waren viele Touren am Stück, aber es waren natürlich auch Festivals, ganz sehr viele Festivals auch. Und man ist ja dann oft auch für ein Konzert 2-3 Tage unterwegs oder man hat ja dann auch bei der Casper-Tour man ziemlich viele Off-Days, was ja auch cool war, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, wenn ich war 90 Gigs, aber halt dann mindestens das Doppelte, eigentlich mehr als das Doppelte an Tagen unterwegs.
Mhm.
Das ist ja eher das Krasse, dass man halt gar nicht mehr zu Hause ist und so. Und,
crazy.
Ja, war aber auch geil. Ja. Dann war ich aber auch voll durch und hab gesagt, ich will gar nichts machen dieses Jahr, außer halt der Festival-Sommer, der eh so ein bisschen geht. So
ja.
Und ja, so ist es auch. Jetzt langweile ich mich langsam.
Und mit wem stemmst du das Release? Ist das wieder ein Produzent oder?
Oder also auch Solo? Solo wieder?
Es ist jetzt, ja, endlich eine Solo-Platte. Was heißt endlich? Eine Solo-Platte. Ja, ich habe da noch gar nicht mit ihm. Ich merke gerade jetzt das erste Mal, dass ich so drüber rede, öffentlich. Also schon mit Dexy.
Mhm.
Der wird wahrscheinlich nicht alles produzieren,
mhm.
Aber ziemlich viel und er ist halt so Executive Producer. Also es ist eine Fatoni-Platte, aber Dexter ist voll dabei und deswegen ja, knüpfen wir, denke ich mal, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber wir knüpfen schon ein bisschen an das an, was wir gemacht haben, so zusammen.
Mhm. Aber es wird kein Yo Picasso 2 oder so?
Nee, weil er auch nicht alles produziert.
Okay.
Und weil, ja, dadurch, allein dadurch steht sein Name auch nicht vorne drauf, sondern unten drauf und so halt.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und ich will mich auch nicht komplett wiederholen, so ist, ja.
Wie weit bist du denn?
Das finde ich voll schwer, weil ich habe echt relativ viele Songs, also auf jeden Fall über 10, weit über 10, unter 20, aber ich bin noch nicht so, dass ich sage, es ist ein Album, da fehlt noch einiges irgendwie und es wird auf jeden Fall, was bei mir auch nicht immer so war, aber diesmal ist es schon so, dass ich aussieben werde so und dann halt, weil so lange Alben sind ja irgendwie scheiße auch und es passt auch nicht alles für die Platte, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Ja, und dann die geilsten halt aussuchen.
Magst du sagen, wer noch produziert bei dem Album? Oder hast du es nur offen gelassen?
Also ich habe schon Tracks mit anderen. Also ich finde es gerade voll schwer, weil ich echt noch nicht genau weiß, was drauf kommt. Aber ich kann sagen, dass ich mit Fit Mella zum Beispiel einen Song gemacht habe und mit Talky und mit Occupanta, mit dem ich früher schon gearbeitet habe. Mhm. und mich auch mal mit Fahrrad getroffen habe und so und auch mit Silkasoft mich mal getroffen habe, aber welcher Song jetzt wo ist, wo drauf ist oder wo wirklich ein Song entstehen wird oder was am Ende auf der Fatoni-Platte landet, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall Dexter Beats.
Okay.
Das ist klar. Ja.
Features schon eingetütet oder?
Nee, echt noch gar nicht bis jetzt. Also es gibt schon so Wunschsachen. Mhm. Ich habe ja letztes Jahr ein Mixtape rausgebracht, was ja eigentlich auch fast wie ein Album war, aber ja, dann war es halt ein Mixtape irgendwie. Unter anderem deswegen, weil ich, als ich dann beschlossen habe, das wird jetzt ein Mixtape, wurde ich voll so frei im Kopf, was das Machen anging, und dann waren da ja auch so unglaublich viele Leute drauf. Das fand ich irgendwie auch geil. Und beim Album habe ich aber manchmal diesen, oder habe ich diesen vielleicht hängengebliebenen Anspruch, aber irgendwie diesen Anspruch, so nicht so viele random Leute. Und weißt du, auf dem Mixtape, auf dem Modus-Mixtape war dreimal Juse drauf, dreimal Edgar Wasser. So, dann war da irgendwie der Retro-Gott drauf, Mackes war drauf und noch mehr Leute so und ganz viele verschiedene Produzenten. Und dann will man halt, also ich will dann mit einem Album um die Ecke kommen, wo dann so, wo man so die Tracklist liest und dann ist da so einer oder zwei so Namen oder drei. Und aber alle sind so, boah, krass, echt krass. So halt. Okay, am liebsten okay, so, ja. Weißt du? Deswegen wahrscheinlich jetzt nicht User Edgar und die Antilopen-Gang oder so, weißt du?
Also hast du Mike Skinner klar gemacht?
Ja, lustig, dass, nee, ich glaube, das wird nicht mehr.
Mit hast beiden. Du gefragt?
Ich habe damals, das ist eine Exklusiv-Story, glaube ich fast. Ich habe damals, wir haben ja sehr viele Videos zu Yo Picasso gedreht und ich wollte unbedingt noch eins zu dem Mike-Song drehen. Mhm. Und wir hatten auch voll die geilen Ideen und so, aber die waren eigentlich alle, die standen und fielen alle, oder die geilste Idee, die wir hatten, mit der Idee, dass Mike Skinner halt einen Cameo-Auftritt haben muss in diesem Video, irgendwie so am Ende. Und dann habe ich versucht, ihn auf allen möglichen Kanälen zu erreichen. Und kenne auch den deutschen Booker und so. Mhm. Und über den kam dann am Ende die Absage, so Official Management mäßig. Und ja, genau. Das ist eigentlich nur die Story, nur dass dazu noch kommt, dass ich jetzt auch weiß von so Leuten, dass er legt ja relativ oft in Deutschland auf. So, er kommt ja jetzt dann auch wieder tatsächlich mit Konzerten, war ja jetzt auch wieder da mit diesem Comeback, mit der Comeback-Tour. Und ich habe immer wieder gehört, dass Leute ihn halt dann so in Deutschland, also gerade damals nach dem Album, als er dann aufgelegt hat in Berlin, dann so Leute zu ihm kamen und so, hey, do you know there's a song about you from this German rapper und so. Und er war wohl, also hat mir mal jemand erzählt, der dann wiederum mich angesprochen hat, er war nur schon so ein bisschen genervt. So, yeah, I know about this song. It fucking terrifies me. Also so halb ironisch vielleicht auch, aber so, ja, ich glaube, ich frage ihn jetzt nicht nochmal nach dem Feature.
Naja, weil ich frage, weil klar, das ist ja bekannt durch den Song, dass du Fan bist, und ich fand den Song mit am stärksten auf dem Album, weil ich den Song erstmal gut fand und ich auch Mike Skinner Fan bin. Du warst auch auf zwei Konzerten, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe sogar das Shirt gerade an. Das ist echt so ein bisschen Fanboy-mäßig. Ja, ich war auf zwei Konzerten, ja. Ich bin da nach UK gereist. Also ich habe das auch verbunden, weil ich Freunde in London habe und so, aber ja. War auch eigentlich nur ein Konzert geplant, aber dann war ich halt, das war in Glasgow, und dann war ich aber in London halt noch und hatte nichts zu tun an dem Tag und habe dann Leute getroffen. Hier, Paul Gärtner, kennt ihr doch sicher, den Fotografen-Dude, den habe ich dann, Shoutouts an dieser Stelle, getroffen in London, und der war dann so, ja komm, jetzt komm doch mit, du kriegst bestimmt eine Karte auf der Straße und so. Mhm. Und allein dafür hat es sich gelohnt, ey, das ist so eine ganz andere Nummer dort, das ist so verrückt, das habe ich in Glasgow schon erlebt, aber da hatte ich ja eine Karte. Das ist halt echt so ganz krass organisiert, mafiös, fast schon, von so geilen Dudes auf der Straße, mehreren Banden, die so Tickets kaufen und verkaufen. Mhm. Die so ganz viele haben und die dann da wirklich, die stehen auf der Straße und schreien so rum, so wie, weiß ich, auf dem Fischmarkt oder so. Mhm. Und aber auch so rivalisierende Banden habe ich dann irgendwann gecheckt, weil ich habe dann eben in London versucht, eine Karte zu kriegen und stand über eine Stunde vor dieser O2, weiß nicht, wie das Ding heißt, in Brixton, und das war eigentlich fast das Geilste, diese Leute zu beobachten, wie sie alles so teilweise so englische Opis, die aussahen, als würden sie gerade so Pferdewetten annehmen. Wirklich so mit so wie so aus dem Film, so englische ältere Herren mit so Korthosen und so. Und ja, das war ganz geil. Und dann habe ich nochmal überteuert eine Karte gekauft und bin nochmal aufs Konzert.
Was war der grundlegende Unterschied zu der Show in England? Oder gab's keinen? Also, hat er die Show komplett anders gespielt? Also, passt er seine Show jetzt an auf das jeweilige Land? Hast du das Gefühl gehabt?
Nee, tatsächlich gar nicht, ehrlich gesagt, nee. Es war auch, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, war das von der Leistung, was da so auf der Bühne passiert ist und auch so soundmäßig und so. Also die ganzen, viele Deutsche, die ich dann da getroffen habe, da waren dann mehrere in London, eben Paul Gärtner und noch ein paar andere Leute, die ich kannte von Puls und so, liefen da rum. Die waren dann alle so, boah, der Sound war so mies. Und das stimmte auch, der Sound war echt mies. Aber ich fand es relativ egal, weil die Stimmung so krass war. Und das habe ich sowohl in Glasgow auch, als auch in London war das so. Ich glaube, dass vielleicht auch einfach die Kultur da drüben, aber auch der Fakt, dass er 7 Jahre weg war und ich glaube einfach so ein krasser Held für so eine ganze Generation dort war und immer noch ist. Es war richtig krass, die Stimmung da. Also die ganzen Leute, also da diese O2-Dings in Brixton-Halle, da passen dann schon so 3.000 oder 5.000 Leute rein und die Leute haben so die Hits, haben die alle mitgesungen und es war so richtig laut und waren so mega emotional und so. Und dann hat er diesen Dry Your Eyes Song gespielt und dann hat zum Beispiel so eine, und ich stand eher so da, hab so beobachtet, ich war gar nicht so emo-mäßig, aber so eine Londoner Mädel hinter mir dachte das wohl und hat mich irgendwie so angetippt und ich kann das leider nicht nachmachen jetzt auf Englisch, aber die meinte so, ich sehe es voll emotional für dich und hat mich so umarmt. Weißt du, so war da die Stimmung, es war auch echt krass. Und der Auslass-Song, der da laut in der Halle lief, war All You Need Is Love von den Beatles. Und dann gingen halt da so Tausende, alle waren besoffen gefühlt, aber so geil, so The Streets wie in seinen Songs besoffen. So.
Ja.
Also es gab irgendwie auch keinen Stress, die waren so krass glücklich. Und dann haben die alle All You Need Is Love gesungen beim Rausgehen.
Ja.
Das war echt so, sowas habe ich in Deutschland irgendwie nie erlebt. Und auch in Glasgow war neben mir so ein Typ, der mit seinen 3 besten Freunden und alle so Mitte 30, so die haben fast geheult bei den Songs.
Okay.
Und dann waren die so besoffen, hat er mich so mal so angerempelt und dann hat er irgendwann gemeint, sorry man, I waited for this 7 years. Irgendwie so, weißt du, es war richtig emotional. So.
Ja. Und wo war das Konzert in Berlin?
In Berlin war das wie heißt das, Neuköllner Oper. Also eigentlich war ich 3-mal jetzt, wo wir.
Ja.
Also in Berlin muss man aber sagen, war ich nur ganz am Ende, weil ich davor noch bei David Hasselhoff auf dem Konzert war und der länger gespielt hat, als ich dachte.
Ja. Ja, wie war denn die Show?
Das war purer Trash.
Ja. Aber bewusst oder?
Ja, das war halt so, ein paar Kumpels und ich haben das halt Juse zum Geburtstag geschenkt und der hat dann sich entschieden, mich mitzunehmen, die 2 Karten. Und es war schon ganz geil auf eine Art. Ich habe da 2 Helden meiner, einen Held meiner Kindheit und einen Held meiner Jugend an einem Abend gesehen.
Juso?
Nee. Nee, David Hasselhoff und Mike Skinner halt.
Okay.
Ja. Und Juso natürlich. Ja. 3 Helden meines.
Krasse Kombo an einem Abend auf jeden Fall. Also.
Ja. Aber das war echt krass, weil ich dachte, ich kann beide Konzerte so ganz mitnehmen.
Ja.
Und dann war aber David Hasselhoff so krass drauf, dass er irgendwie so 2,5 Stunden oder länger gespielt hat.
Was?
Was ich nie gedacht hätte bei dem alten Mann. Und vor Looking for Freedom musste er dann noch so Sachen, die er hätte sich auch sparen können, aber er hat dann so Country Roads gecovert und so.
Das wollte ich gerade fragen, hat David Hasselhoff so viele Songs?
Ey, aber er hatte viel mehr Songs, als ich dachte. Das meiste Zeug war von ihm, glaube ich. Und er hat auch viel mehr Hits, als ich dachte. Die habe ich jetzt auch wieder alle vergessen. Aber das Geilste war User, er kannte alles. Er kannte dann diese Hits. Ich kannte nur Looking for Freedom und war so, ja, wann kommt denn der Song endlich?
Aber was für eine Single hatte der denn noch?
Ich habe es schon wieder vergessen. Aber es war eine krasse Show. Es war wirklich so. Im Eingangsbereich stand Kit.
Ja.
Konnte so Fotos mit dem Auto machen.
Quatsch, okay. Ja.
Und so war es halt auch aufgezogen. Das war so eine geile Showbühne mit so einer Treppe auch. Wie bei den Beginnern, nur sehr viel kleiner. Und dann, der allererste Sound war halt Knight Rider. Und dann kam über diese Treppe kam so wie das Licht. Und dann war das vorbei und dann kam das Baywatch-Lied. Und
auch
ja, also ja, der hat es wirklich voll durchgezogen. Und das war halt auch, da hat man einfach David Hasselhoff gefeiert.
Wie viele Leute waren denn da?
Das war im Friedrichstadtpalast, wo ich davor auch noch nie war, weil da drin ist ja dann nur, da ist ja auch immer nur so Revue-Shows in der Quatsch-Comedy-Club und so, aber da passen locker 3000 Leute rein, auf jeden Fall.
Okay.
Und das war richtig krass, also es war, also, sehr anders als die Konzerte, auf die ich normalerweise, ich weiß nicht, da waren dann halt, ich glaube, da waren viele Leute, die das wirklich so ungebrochen gefeiert haben, auch so ältere, weißt du, so Muttis und so.
Ja.
Und dann aber auch so ganze Gruppen von so Junggesellenabschiedsstyle, weißt du, so im Baywatch-Shirt, alle mit so Bojen.
Aha.
Und in der Pause waren wir so, ja, ein Bier trinken und dann waren die wirklich so im Friedrichstadtpalast, ja, der Veranstalter hat Alkohol verboten für diesen Abend. die Leute an der Bar. Ich so, was? Warum? Er wird schon wissen, warum. Und dann dachte ich mich so, ich habe nämlich davor schon gemerkt, dass diese ganzen Gruppen, ja genau, das war echt krass, und diese ganzen Männergruppen, auch so Mädelsgruppen und so, die kamen da halt alle an und waren besoffen.
Ja.
Also die hatten auch so richtig klassisch hier Bacardi Cola aus der Dose und so schon dabei und haben es davor so ausgesucht. Das haben wir noch beobachtet.
Ja,
so hundert.
Jetzt gehen wir rein, trinkst auf Ex.
Ja, ja, aber ich, das gehört sich doch für ein David Hasselhoff-Konzert, dass man da voll ist.
Und wahrscheinlich, oder, ja, ja.
Wir waren also ich meine auch
aber,
ja. Ihm gegenüber.
Ja, das Einzige, was er nicht gemacht hat, was ich echt gefeiert habe, weil er hat sich schon sehr zelebriert und er war auch ein bisschen selbstironisch, aber am meisten gefeiert hätte ich, wenn er dann auch noch... einen Burger gefressen hat, so aufgesoffen. Das hat er nicht gebracht, aber...
Ja, ich glaube, der weiß...
Er hatte ganz am Ende bei Looking for Freedom diese geile Jacke an. Diese, weißt du, mit der er damals...
Die braune Lederjacke oder
was? Diese... Was ist das? Jeansjacke, wo hinten dieses Licht, ja, diese Lichterkette
ja,
drauf
ja, war. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Das hat er an. Das war krass.
Aber ich, keine Ahnung, ich habe null Ahnung von David Hasselhoff, aber ich stelle mir schon vor, dass der ganz genau weiß, was der da macht und der zieht
ja, ja.
Das so schlagermäßig durch, ne?
Total schlagermäßig. Und auch voll der Profi und richtig alter Sack.
Ja.
Ich glaube, weiß ich nicht, ist auch 70 oder so. Oder geht auf die, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es damals nachgeguckt, aber. Aber so ihr wart schon Knight Rider-Fans, oder? Du zumindest. Also,
ja, klar.
Ja.
Du nicht, Marco,
oder? Ich schon. Aber
eigentlich bist ja du die richtige Generation.
Ja, aber ich habe es irgendwie nicht so gefeiert. Ich fand es nicht so geil. Auch Baywatch krass. Danach fand ich nicht so geil, muss ich sagen.
Ja, Baywatch fand ich auch nicht geil, weil er für mich einfach Michael Knight war. Aber Knight Rider fand ich so richtig krass.
Hat eigentlich David Hasselhoff mal einen Film gespielt?
Ja, es, boah, pass auf. Es gibt so eine richtig trashige Komödie. Also USA.
Völkerball.
Ja, genau. Dodgeball, ja, voll auf die Nüsse.
Ja, genau.
Heißt der Film. Gesehen, ja. Und er hat da mehr oder weniger fast schon nur so eine Cameo-Auftrittrolle. Und zwar, weil der ist ja in Deutschland voll der Star.
Ja.
Und da machen sich die Amis sogar drüber lustig. Der hat ja irgendwie so einen ganz komischen Bezug zu Deutschland. So, die Platten haben sich hier mehr verkauft und so. Ja. Der hat ja sogar Songs auf Deutsch. Und er war halt, er ist in diesem Dodgeball, voll auf die Nüsse-Film, ist er der Trainer der deutschen Mannschaft.
Aha.
Und die heißt Team Blitzkrieg.
Alter.
Oh Gott.
Ja.
Ja, er parodiert sie eigentlich nur noch selbst, wenn er spielt.
Genau, und das war auch der ganze Abend. Aber dafür habe ich auch irgendwie mies Respekt. Weil das irgendwie hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Mega selbstironischer Abend so. Also.
Er ist der Lothar Matthäus des Pop.
Ja, aber ist Lothar Matthäus so selbstironisch?
Auf keinen Fall.
Eben, das ist genau das Ding. Ich habe so das Gefühl, die Amis checken das ein bisschen mehr. Also, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht ist es auch wieder so ein Gelaber von, ja, typisch deutsch, ich weiß es eigentlich gar nicht, was das ist. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass so, weiß ich nicht, in Hollywood und so die Leute das schon echt gut können. So, weißt du, so diese ganzen, so was Obama teilweise während seiner Amtszeit für Funny-Videos gedreht hat. So Sachen. Vielleicht werfe ich auch gerade zu viel in einen Topf.
Doch, nee, das ist okay. Hier geht alles auf jeden Fall. Nee, aber wo wir gerade bei Schauspielerei sind, vermisst du die Schauspielerei für dich?
Ja, so langsam manchmal, ja, ehrlich gesagt. Seit neuestem, aber es liegt auch daran, dass ich, während ich so wirklich Vollzeit am Theater und so war, fand ich es irgendwie nicht so geil. Und, ich glaube, ich mache gerne viele verschiedene Sachen parallel oder auch hintereinander abwechselnd so.
Mhm.
Was ich gerade nicht so geil finde, ist versuchen so mehr oder weniger allein. Natürlich mache ich es nicht ganz allein, sondern mit Dexi, aber Dexter wohnt ja auch in Stuttgart und ich hier in Berlin und so. Und so alleine ins Studio zu gehen, alleine von null auf zumindest auf der Textebene einen Song zu schreiben und das alleine irgendwie an den Start zu bringen, auch so sich alleine motivieren, alleine als Freiberufler eine Tagesstruktur zu kriegen. Und so, und aber das ist auch meckern auf, also das war ja immer mein Traum, was ich jetzt mache, aber ja manchmal vermisse ich so auch so andere Aufgaben und so Sachen.
Mhm. So. Ja, ich für mich persönlich kenne das auch auf jeden Fall,
ja.
Wenn du da das selbst strukturieren musst und so, aber was machst du denn, um dich zu motivieren, oder was machst du denn bei Schreibblockaden beispielsweise?
Was machst du denn, weil ich suche noch einen Weg, ehrlich gesagt.
Ich versuche in letzter Zeit, mich dann nicht ganz so hart zu knechten und mich zu geißeln, dass ich das jetzt nicht hinbekomme, dass ich nichts geschrieben habe an einem Tag und das auch mal eine Woche so geht oder sowas, und versuche dann irgendwie coole Sachen zu machen. also draußen irgendeine Aktivität nachzugehen, die man sonst nicht macht, um dann vielleicht irgendwie einen neuen Input zu bekommen.
Ja,
so Künstlerscheiße,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja,
so.
Ja, ja.
Aber,
lass uns zum Beispiel auch so ins Museum gehen und so ein Shit.
Das wäre ein bisschen hoch für mich, aber so Sachen wie Radfahren, ich fahre viel mit meiner Freundin dann Rad und so und dann ja, irgendwie Sachen anschauen und oder mal einen anderen Stadtteil anschauen, so Sachen.
Ja, das, ja.
Aber ich habe keine universelle Lösung.
Ich habe immer, wenn es darum geht, hoffe ich, dass mir irgendjemand mal so einfach so Übungen sagt oder so. Weißt du, ich meine, bisher nicht. Ich bin so, weißt du, so. Ich kenne das so von so Journalisten oder so, die dann so sagen, wenn die so auf Abgabe so schreiben, das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Schreiben, als wir das jetzt machen. Aber da hat mir einer mal gesagt, naja, es gibt da so eine Regel, wenn einem nichts einfällt oder wie man den Text angehen soll, die, weiß ich nicht, Reportage oder so, dann ist es so, einfach drauf losschreiben, 9-mal, also 9-mal eine Variante machen. Und in Wahrheit ist es dann so, dass du auf dem Weg dorthin, so beim 3., 4. Mal bist du schon so, ah, der ist cool und dann machst du es so. Finde ich aber halt bei Rap-Texten irgendwie schwierig so. Aber.
Ich finde, habe ich auch im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hattest. So, also, wenn für mich funktioniert es irgendwie besser, wenn ich mir denke, so, ich mache jetzt einen Song, der nicht auf einem Album landet, so, was du vorhin meintest mit dem Mixtape, deswegen ist es auch entstanden, so, dann ist es einfach so, oder dann fließt es aus irgendeinem Grund viel, viel besser, weil du halt schon von vornherein dir nicht selbst so einen Druck aufsetzt halt.
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Ja, ich sag's dir, also ja, das ist ganz ehrlich bei mir so voll der Kopfhick auch, so seit Yo Picasso, weil das halt für meine Verhältnisse einfach so extrem, also weißt du, seitdem lebe ich von Musik und so, es waren echt krasse Kritiken und so Superlative benutzt und dann war das so bei Musik Express ein Jahr später in der Liste der 40 wichtigsten Deutschrap-Alben aller Zeiten so und das war alles mega geil, so geiler kann es gar nicht sein. Aber seitdem ist halt auch so für mich der, also ich war dann erstmal so, okay, wie soll ich denn jetzt eine neue Platte machen, den Nachfolger dieser Platte? Und deswegen habe ich ein Mixtape gemacht und dann habe ich ja quasi eigentlich parallel zum Mixtape schon gleichzeitig und dann danach released im selben Jahr diese Collabo-Platte mit Mine gemacht, wo ich dann auch bei beiden wusste, das eine ist ein Mixtape, das kann, wenn das einer vergleicht, dann kann ich sagen, ja, du checkst es halt nicht. Das ist ein Mixtape so. Was eigentlich so ein bisschen feige auch, kann man auch so sehen. Aber war halt auch ein Mixtape, weißt du, da war halt so alles drauf. Aber das hat mich halt voll befreit. So. Und das andere war halt die so Collabo-Platte mit ganz anderer Musik und so und Collabo und Konzeptalbum und so. Konnte man auch nicht wirklich vergleichen. Und deswegen stehe ich so jetzt eigentlich wieder an dem Punkt und habe den Druck jetzt nicht mehr so krass, wie jetzt vielleicht damals vor über einem Jahr. Aber so ein bisschen ist es schon so kopfig. Und ich merke auch, wie ich teilweise. Und deswegen sage ich auch, es ist noch nicht fertig und es ist auf jeden Fall erst fertig, wenn es fertig ist und nicht bei einer Deadline. Wie ich so merke, wie ich so verkopft an Tracks gehe und wie so bisher so ein paar so lockere, easy Sachen fehlen, die halt ein Rap-Album auf jeden Fall braucht, denke ich mal. So, weißt du? Also Yo Picasso hat es auch gar nicht so viel, glaube ich. Das ist auch lange nicht gehört, aber ich merke so, wie ich es halt so ganz viel, so ganz krasse Themensongs mache oder so. Oder so immer so denke, boah, das muss der beste Text der Welt werden. So. Was auch oft cool sein kann, ja. Also es ist auch cool, jeden Satz umzudrehen und auch so auf so einer Technikebene, wie dann sozusagen, das muss ja alles krass reimen und so. Aber manchmal, glaube ich, ist so brainless sein auch geil für Rap. So Zeug hatte ich viel auf dem Mixtape dann, weißt du, wo ich so dachte, gib'n Fick, jetzt ist hier im Modus so. Wo es dann auch, es ist ja auch, da sind dann auch Punchlines drin, das ist dann auch nicht so der dümmste Rap, den es gibt. Wahrscheinlich bei weitem nicht, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen dumm und ein bisschen locker und ein bisschen lustig. So.
Aber soweit ich weiß, Yo Picasso auch das Projekt gewesen, an dem du mit Abstand am längsten gesessen hast eigentlich, oder?
Ja.
Von dem bisherigen bis jetzt.
Ja, voll,
Wie lange hat die Platte mit Mine gedauert ungefähr von der Produktion?
Ein Jahr.
Ja?
Ja. Ich weiß es noch genau, weil ich glaube von ersten Song bis Master war ein Jahr und ich habe zu ihr gesagt, voll krass, so schnell habe ich noch nie eine Platte gemacht und sie hat gesagt, so lange habe ich noch nie gebraucht. Irgendwie so war der Dialog, so war auch die Dynamik irgendwie ein bisschen und deswegen weiß ich ziemlich, dass es ein Jahr war.
Aber das Problem, wir hatten es gerade gestern privat, ne?
Ich glaube, es war sogar ein Jahr von wir machen ein Album bis zum Master.
Okay.
Dann hat es nochmal ein halbes Jahr zum Release gebraucht, aber.
Also wenn sie dann sonst schneller ist, ist es ja super fix.
Ja, voll krass. Die ist halt auch so ein Workaholic. Hm.
Aber was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben uns ja, Döll, dein Geheimname ist ja immer noch dein Geheimname. Ja. Wir haben uns ja gestern drüber unterhalten, dass meistens die Songs, die einem am meisten am Herzen liegen, dann die sind, die live dann irgendwie nicht so funktionieren und dann eben diese Fun-Tracks oder easy Punchline-Tracks halt irgendwie funktionieren.
Ja.
Vielleicht könnte man, wir haben vor der Podcast-Aufnahme drüber gesprochen, sich über Features einfach rantasten. Weißt du, du machst einfach vorher erstmal 3-4 Features, um in so ein Party-Vibe reinzukommen und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich auch mal irgendwie einen lockeren Track für mein Album schreiben oder so.
Ich habe voll viele Features auch gemacht in Monaten, in den letzten Jahren auch, glaube ich. Und da merke ich dann auch immer wieder, wie es mir voll leicht fällt. Das geht sogar so weit, wenn das Feature, also liegt auch daran, dass ja eigentlich meistens der Mensch, der einen Featured vorgibt, weil das ja auch seine Platte oder so sein Projekt ist, dann muss er das ja irgendwie auch. Also in der Regel, wenn man jetzt nicht sagt, wir gehen zusammen ins Studio und haben einen Beat und schreiben, das macht man ja nicht so oft, also ich zumindest.
Ja.
Und dann fällt es einem leicht, aber das ist dann manchmal sogar so, dass wenn das dann so ein Thema ist oder so deep in Anführungsstrichen oder so, dass es dann mir trotzdem viel leichter fällt und dass dann voll der geile Text rauskommt, der einfach so rauskommt und ich mir sogar manchmal denke, fuck, Alter, das ist die beste Strophe jetzt, das ist nicht auf deinem Album, sondern so irgendwo anders, weil der Input mir so viel gebracht hat. Das ist halt auch genau das Ding, deswegen mache ich auch gerne Features und auch gerne Kollabos so, wie damals die Platte mit Edgar oder so, oder ich komme ja eigentlich auch aus einer Crew und so, weil es dieser Input von anderen Leuten finde ich halt mega, das meinte ich ja vorhin so, da so alleine vor sich hin, ich find's schwierig. Ich find's auch schwierig, sich zu motivieren. Ich find's auch sehr schwierig, sich selbst zu bewerten. Hm. Also beziehungsweise es nicht zu machen. Ich bewerte es immer gleich. Ich kann das auch dann auch nicht einordnen. Ich bewerte es dann eher oft schlecht. Hm. So, und ich kenne das halt, wenn man zusammen macht in einer Crew, dass allein wenn einer mal sagt, das ist doch voll dope, so, was ist los? Das sagt man ja auch oft anderen so, weißt du?
Ja.
Dass man dann sagt, ah, cool, und dann macht man so weiter. Aber wenn ich dann so alleine im Studio bin und dann so schreibe, dann denke ich ganz oft so, also wie viele Ideen ich schon nicht zu Ende gemacht habe.
Mhm.
Aus so einer Haltung heraus. Ja, ganze Songs nicht geschrieben. Mhm. Hatte eine Idee, habe angefangen zu schreiben, war dann so auf dem Weg so, auch beim Aufnehmen so, oh, das ist ja voll wack. Erstmal so in den Wackness-Ordner geschoben. Und dann irgendwann guckt man da rein und denkt so, hey, ist eigentlich gar nicht so schlecht so.
Mhm.
Ja. Ich habe mir schon oft vorgenommen, dass man eigentlich jede Song-Idee machen muss zum Ende. Aber mache ich oft nicht.
Ich überlege gerade, sollte man das mal? Vielleicht einfach, um dann die Zeile zu sammeln, die cool ist für einen anderen Track oder so.
Das ist mindestens das, weißt du? Es wird immer was bringen. Das hat einen Track gemacht.
Mhm.
Und das vielleicht auch noch, also finde ich schon mal zurückgreifend zu dem ganzen Schreibprozess und so weiter. Das Ding ist so, ich finde, weil ich habe für mich festgestellt, so ey, wenn du dich halt, umso länger du dich zwingst und du hast am Ende des Tages trotzdem keine Strophe, in den allermeisten Fällen, also so geht es mir, hast du wenigstens eine Zeile, die du irgendwo anders nochmal verwenden kannst und so.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt schon, trotzdem ein Gewinn dann irgendwo.
Ja.
So. Und hat sich dann trotzdem irgendwo gelohnt. Ja. Ach ey, ich glaube, wir wissen alle, wie das ist, so, dann setzt du dich manchmal hin und schreibst 2 Strophen an einem Tag und an einem anderen hast du nicht mal einen Titel für den Song. Keine Ahnung, Alter.
Ich war in letzter Zeit schon öfter stolz, wenn ich so 4 Zeilen in einem Tag geschrieben habe. Also so.
Das ist echt so
krass. Oder froh, nicht stolz vielleicht, aber war so, boah, krass, du hast geschrieben.
Ja. Wow. Wann hast du das letzte Mal gefreestylt?
In irgendeiner Show wahrscheinlich. Ich
okay, pass auf, hier ist
ein Ich hatte so Angst, dass es jetzt kommt. keine Ahnung. Ach so, nee, ey, ich war gerade...
Freestyles live doch auch so, noch.
Oder? Ja, eben, also in Shows freestyle ich schon noch. Mhm. Wobei es mir da eigentlich auch gar nicht mehr so Bock macht, weil es immer das Gleiche ist, weil ich dieses Gegenstandsspiel mache. Und weil ich so, das ist jetzt so ein bisschen hinter der, also ihr wisst ja selber, wie das ist, so. Dass man so, dass man was macht, was man selber eigentlich gar nicht mehr krass findet. Aber es funktioniert halt immer. Die Leute werden es halt immer krass finden, dieses Freestyle-Ding. Es ist ein bisschen hart, darüber zu reden im Podcast vielleicht, aber weißt, die Leute finden es halt krass und das ist aber für einen so eine Fingerübung. Das ist halt so, wie wenn, wir werden für uns, ich vergleiche es immer mit so Zauberern. Wenn so ein Zauberer kommt mit so krassen Tricks und du bist so, wow, shit, wie geht das? Da willst du dir nie verraten.
Ja.
So ist doch Freestyle. Die Leute denken so, er kann das krass in dem Moment. Und für uns so Rapper, die das so lange machen, ist es so, ja, es ist halt Freestyle. Ich habe das halt gemacht. Ja. Da war ich 16 und seitdem ist, und ich habe, wenn ich nie aufgehört habe, nicht mal so, also ich habe ja nicht so richtig aufgehört zumindest. wird es halt immer, also ein Doppelreim zu finden, wird halt nicht das Problem sein. So. Und ja, das auch irgendwie sinngemäß. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit von einem alten Kumpel, der bei Moop Mama in der Band ist.
Ja.
Und da war natürlich auch Keno.
Ja.
Und wir haben irgendwann besoffen, so halbironisch angefangen, auf so einer Couch zu freestylen.
Snagger und Pillard Voice oder normal?
Nee, eher so hängengebliebener Studenten-Rap-Voice.
Okay, ja.
Das haben wir früher schon gemacht. Ja. Aber jetzt noch mehr, weil wir uns eigentlich unsere eigene Vergangenheit ein bisschen verarschen, so VSK-Style.
Also, ja.
Ja. Bei denen ist es nicht deren Vergangenheit, sondern auch meine. Ja. Aber ja, naja. aber ich stehe da auch dazu mittlerweile, so fuck it.
Ja.
Hip-Hop, Alter. ja, dann saßen da Keno und ich, für die, die es jetzt nicht wissen, wir waren halt ganz lange eine Crew. Der ist jetzt Rapper bei der Band Moop Mama. Naja, auf jeden Fall saßen wir da und haben irgendwie eine halbe Stunde gefreestylt, bis wir so nicht mehr konnten vor Lachen. Das war ganz nice. Das war jetzt am Wochenende. So richtig, eigentlich zwar ironisch, aber eigentlich genau wie früher.
Ey, du hast gerade zwei Themen angesprochen.
Jetzt ist es on, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir on, weil das ist nämlich unser Lieblingsthema, Hochzeiten. aber das zweite ist viel wichtiger, weil das haben wir uns notiert. Besteht denn die Möglichkeit, dass du mit Keno wieder Creme Fresh quasi zurückholst?
Also ich sehe es auf jeden Fall nicht gerade, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, weil man weiß ja nie, was irgendwann ist. Ich glaube auch, dass wir alle noch recht lange Mucke machen, auf welchem Level auch immer, aber ich habe nicht vor, aufzuhören mit Musik machen. Hm. Und wir sind ja eigentlich cool wieder. oder wir haben auch Kontakt und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wahrscheinlich nicht, ist mir egal. Wir haben halt einen Song gemacht fürs neue Moop Mama Album. Das war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben seit 2011 oder so.
Krass.
Und es war ganz lustig, weil der Bastler, der damals der Dritte bei Creme Fresh war, und der Keno waren halt in Berlin, wir waren in unserem Studio und waren dann am Ende zu dritt da und haben diesen Track halt recorded. Das Instrumental, was die Band eingespielt hat und was produziert war, stand natürlich schon. Und dann waren wir da zu dritt und das war echt ein krasser Flashback. Das war ein bisschen wie mit der Ex ficken.
Ja, okay.
Ja, nein, das war halt so, weil diese Dynamik von früher so, weißt du, so, wie, wir waren immer zu dritt im Studio, fast 10 Jahre so, und dann hat man auch voll viele Sachen vergessen, so, weißt du, der bekiffte eine Dude, den man immer anspricht, dreimal, der einen beim dritten Mal erst hört, so, weil er nicht multitaskingfähig ist und so. Das war ja lustig. Aber auch um die Frage noch anders zu beantworten, wenn, dann glaube ich, wenn man mich fragt, auf keinen Fall unter diesem Namen. Creme Fresh.
Ja gut, aber was soll er jetzt machen? Also,
ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt ein Name, der zu einer gewissen Zeit stattgefunden hat. Aber 5 Sterne Deluxe treten auch noch unter 5 Sterne Deluxe
auf. 5 Sterne Deluxe ist doch ein geiler Name, oder nicht?
Ihr könnt es auch die heutige Zeit anpassen und die E's mit so Eurozeichen schreiben oder so. Das geht vielleicht auch.
Das S mit einem Dollarzeichen?
Genau.
Da ist bestimmt noch mehr drin. Nee, weiß ich nicht.
C.
Ach, C mit dem Euro.
Ach, oder E, nee, irgendwas findet sich auf jeden Fall. Ja. Aber es ist auf jeden Fall cool. Ich finde es cool, dass ihr gefreestylt habt, weil es tatsächlich, ich habe euch zum allerersten Mal gesehen im Finale, beziehungsweise bei dem Out for Fame Freestyle Battle damals, way back in München.
Du warst dort?
Ich war nicht dort, nee, aber
YouTube.
Ich habe dann
oder die DVD damals.
Glaub ich sogar noch.
DVD,
DVD damals, glaube ich, sogar. Ich fand das echt krass, wie souverän ihr das damals schon gelöst habt, so ein Crew-Partner im Finale zu sein. Ich fand das echt krass damals. Also eine Frage, was mich auch persönlich interessieren würde, so, ich habe das auch versucht, die Tage nochmal irgendwie zu checken. Es gab dann immer so Städtefinale und die Gewinner sind dann halt, seid ihr zum Finale damals gefahren? Oder wie, was war das
Ding? Das ist eine geile Frage, weil die Geschichte ist sehr lustig, glaube ich.
Ja. Es war auch ein krasses Jahr, glaube ich, so von den Leuten, die teilgenommen haben.
Ja,
so,
das war krass.
Crackpipe, also, Gier und so weiter.
Das war echt. Keno und ich waren beide im Finale und die Finalisten sind ja immer ins Finale dann gegangen, beide Finalisten. Und deswegen sind wir auch ins Finale nach Dortmund. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Es muss 2006 oder so gewesen sein. Da, da waren auch wir noch nicht so oft aus der eigenen Stadt raus, um da irgendwie Gigs zu spielen oder so. Und das war in Dortmund und wir waren halt echt noch, ich weiß gar nicht, eigentlich war ich auch schon 20, aber ich habe bis heute keinen Führerschein zum Beispiel und damals hatte Keno auch noch keinen, und weil wir auch so in der Stadt aufgewachsen sind und so. Und mein Vater hat uns damals gefahren mit so einem 9-Sitzer und so ganz Freunden von uns drin, alle so gerade noch so Teenies fast. Meine Freundin, meine damalige, war auch dabei und so. Und dann sind wir da hingefahren. Auf dem Weg ist ein Reifen geplatzt. Wir kamen mega zu spät. Gerade so rein und das Battle hatte gerade fast schon angefangen. Die haben alle auf uns gewartet und wir wussten gar nicht, was da geht. Und dann war das so eine riesige Großraumdisco in Dortmund. Wir waren zum ersten Mal im Pott. Das war echt, das war richtig groß. Für unsere Verhältnisse damals absurd. Da waren bestimmt 1000 Leute. Ja. Also für uns damals noch nie vor so vielen Leuten gestanden. So, ja. Ja. Das war auch noch so kurz bevor wir dann auch so, weiß nicht, mit Blumentopf auf Tour waren und so. Das war so ein Jahr davor oder so. Und dann kamen wir an und waren eh schon so durch von der Fahrt und so. Und dann waren wir halt so Münchner Rapper. Und wir kannten das halt nur, wie das bei uns war, Battles. Wir haben die halt immer gewonnen mit so Lines wie, ich weiß keine Line mehr jetzt, aber halt nicht mit, ich fick deine Mutter, bis du stirbst, Rap so. Weil das war halt in München noch nicht angekommen. Und dann kamen wir da an und die Stimmung war halt voll krass. Und diese ganzen Menschen haben nur gewartet, weil zwei Rapper gefehlt haben, weil uns der Reifen geplatzt ist. Das waren wir. Und dann kamen wir da an und dann Spax hat moderiert, das weiß ich noch, in einem Camouflage-Anzug. Und Jeru the Damager war der Act und so, das war so geil alles. Und mein Vater, das ist eigentlich das Beste, mein Vater hat mit Jeru the Damager ein Bier getrunken an der Bar und Smalltalk mit dem gehabt. Das ist eigentlich das Beste. Ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, ja, ich habe mit dem geredet, er war nett, er hat gesagt, I'm Willie from New York. Ich weiß nicht, ob er sich verhört hat oder ob Jeru the Damager wirklich Willy heißt. Und wenn, dann wäre der Hammer. Das habe ich nie vergessen. Auf jeden Fall, die eigentlich krasse Geschichte war halt, dass dann Spax so immer so, als es endlich losging, weil wir zu spät kamen, hat er dann so die Städte aufgezählt und dann gesagt, wo ist Berlin? Und so voll viele Arzten haben so, ja! Und dann haben wir jetzt so gecheckt, dass so Berlin unter anderem mit so einem Reisebus kam, um ihre Rapper zu supporten. Und dann
war dann Gier aus Berlin quasi da?
Ich glaube,
Gier und Koma Jack, kann das sein?
Boah, dann weißt du es besser. Ich weiß nicht mehr genau, was alles war. Ich weiß nur, Fahrt hat gewonnen natürlich in diesem Jahr.
Okay.
Das weiß ich noch. Ja. Und Fahrt war da. Und es war halt so, dass er ein paar Städte aufgezählt hat und natürlich Ruhrpott, alles ausgerastet so, ne? Und dann hat er irgendwann gesagt, wo ist München? Und es war halt komplett leise, weil wir waren halt alleine mit meinem Vater und ein paar Freunden.
Oh nein. Alter.
Und es war halt die erste Demütigung und das, was dann wirklich passiert ist, dass wir halt beide in der ersten Runde rausgeflogen sind. Obwohl wir beide gerappt haben, wie immer, und auch gut waren, aber dieses finale Level, also ich glaube nicht mal jetzt rap-technisch oder so, bla, aber darum geht's ja auch nicht. Ja? Also wir haben nicht, wie sagt man, gestroked oder so.
Gechoked.
Gechoked, natürlich. Gechoked, gestroked. wir haben nicht gechoked oder so, wir waren halt einfach zu brav. Ja. Wir waren einfach zu brav. Mich hat ein Rapper namens Artist rausgehauen in der ersten Runde.
Team Blut. Pott. Auch.
Ja, Pott, ja, genau.
Blut. Das ist Team Blut. Ja, dann spielt er bei Feuerwehr Deutschland.
Artist war bei Team Blut, oder was?
Ja, ja.
Ich gar nicht auf dem Schirm, krass. Blut. Ja, also Artist hat mich gefickt.
Artist, alles klar.
Der ist aber auch hart.
Ist aber auch ein guter Freestyler.
Dann ist er gut. Dann ist gut, dass ihr das sagt. Ich hab dann mich gedacht.
Stabiles Level damals.
Ich wusste noch nicht, dass Team Blut war. Ja, der war bestimmt gut. Und der war halt vor allem krass. Und ich war halt nicht krass. Ich weiß noch genau. Das ist so peinlich, das zu sagen. Ich weiß noch, dass ich gerappt habe. Ich meine, irgendwo muss es auch noch auf DVD geben, wahrscheinlich, das ganze Finale. Ich habe, glaube ich, sowas gerappt wie... Oh Gott, ich will es gar nicht zitieren. Weil wir sind da so hingefahren und waren halt diese braven Münchner Rapper und hatten nicht auf dem Schirm, dass man im Rest der Republik halt wirklich battelt und bei uns halt einfach so sagt, heb die Arme rauf, gib mir mal einen Applaus. Der neben mir, der hat es nicht drauf. Natürlich, wir haben schon besser gerappt und gereint, aber das war halt das Level. So. Das war halt David P., weißt du, so dieser Einfluss halt. Und dann kam ich da in und er hat direkt meine Mutter gefickt in den ersten vier Zeilen. Und ich habe gesagt, hier geht es um Freestyle. Du musst nicht so aggressiv sein. Du musst in Therapie reimen. So was habe ich jetzt gerappt. Ja, war schon gut gerappt, aber das wollten die Leute da nicht hören, weißt du?
Erste Runde raus.
Und dann Keno so, direkt danach erste Runde raus. Wir sind halt auch direkt in den ersten beiden Battles gewesen. Beide in der ersten Runde raus. Und dann war es so, okay, dann standen wir da mit dem Rest des Abends in der Großraumdisco. Gefickt. Also, 8 Stunden dahin gefahren, Reifen geplatzt. Aber mein Vater hat Jeru the Damager kennengelernt.
Willy, jeder kennt Willy.
Also legendär, allein jetzt, um das endlich mal erzählen zu können, war es schon ein legendärer Abend auf jeden Fall.
Okay. Weißt du noch, wen Keno gebattelt hat?
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Und wer hat gewonnen hat Fahrt? War dann Crack
Fahrt hat auf Crack jeden Fall gewonnen.
Finale oder so?
Das war, ich finde es auch gerade erbärmlich, dass ich mich nicht erinnern kann, aber dieser Abend war so, ist so eine Demütigung in der Erinnerung. Ich weiß, das kann es sein, dass da noch Schabern... Dass den noch gab oder war der ja schon?
Kann gut sein. Der war auch fit.
Schaban war ein krasser Freestyle. Es gab auf jeden Fall, ich kann mich an ein Jahr davor oder so erinnern, Finale, was ich auch noch auf DVD halt gesehen habe. Oder damals sogar noch im Fernsehen, bei Mixery, glaube ich sogar. Nee, das waren die Mixery Battles, waren ja noch vor den Out for Fame Battles. Mhm. Schaban und Crackpipe im Finale, das war richtig krass. Und das war auch krass. Ich muss auch ehrlich sagen, das Finale von Keno und mir damals aus München, werde ich heute noch drauf angesprochen, wie jetzt von dir zum Beispiel, von Leuten von damals. Irgendwie schien das damals krass, aber glaub mir, das ist aus der Zeit gefallen. Du kannst es dir nicht angucken, es ist richtig schlecht.
Ich habe es heute gesehen.
Ja, okay. Ja, ich wollte nämlich gerade gar nicht ansprechen, dass es noch online ist. Es ist wirklich richtig, es ist so, das ist nicht gut.
Naja gut, also aber das, was
also du... Also ich kann es mir nicht angucken. Es gibt irgendwann eine Stelle, wo ich versuche, Double Time zu rappen und so faile, weißt du, dieser klassische Moment. So, so halt, ja.
Ja, aber gut, ich meine, die Lines, die du eben nochmal vorgerappt hast, oder das ist absolut okay.
Ja, nee, meine, wir waren ja fit so, aber so vom Style war das halt so andere Zeit und so.
Ja, ja. Klar, muss man den Kontext setzen, aber ich glaube damals, so, auch wenn du sagst Doppelreim, war damals, glaube ich, noch keine Selbstverständlichkeit im Freestyle, nee, noch weniger so.
Nee, das war ja auch unser Fetisch, so, weißt du?
Ja, ja.
So Keno und ich bei ihm im Kinderzimmer oder bei mir und halt nur Doppelreim, Blumentopf-Style und das muss man auch heute einfach ehrlich sagen.
Münchner Schule, ihr wart immer sehr sauber. Richtig
Münchner Schule, so. Ja. Und hat auch lange gebraucht, bis ich das so richtig gecheckt habe, dass das eigentlich immer so war. Mhm. Also man hat sich ja, wenn man so in der Zeit selber drinsteckt, wenn dann, ja, ihr klingt ja wie Blumentopf, da hat man sich ja dann so aufgeregt. Mhm. Wenn man so sagte, nein, aber so aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, was die Leute gemeint haben. So.
Ja.
Und ich bin da auch, also ich schäme mich da auch gar nicht dafür, nicht, das soll nicht so klingen. Ja. Es war halt, wie es war, und das ist halt auch, wo ich herkomme, und das ist ja auch nice so.
Ja.
Klingt ja nicht mehr heute exakt so. Deswegen ist es auch cool.
Also das letzte Mal, als ich dich habe freestylen sehen, das war bei einer WSP-Veranstaltung, die Weihnachtsfeier, da war Roger und
Schuh wahrscheinlich.
Schuh auch da. Ja. Und da hast du gefreestylt, da hast du nach Blumentopf gefreestylt, da war, da hast du ziemlich zerstört. Also das war nochmal ein ganzes Stück weiter, also technisch weiterentwickelt, diese ganze Freestyle-Sache so.
Ja, das ist halt, klar, also Roger und Schuh, die, das ist ja auch irgendwie dann doch nochmal eine andere Schule so, weißt du? Wir waren halt von Anfang an dann doch mehr so ein bisschen auf Battle. Also ich sag mal so, wir waren klar Münchner Schule, aber es gab halt MOR schon und die haben wir halt auch gefeiert. So. Mhm. Diese Generation halt.
Ja,
so.
Und deshalb halt auch Feuer über Deutschland und genau. Also ohne Sachen aus dem Sack ziehen und dann darüber freestylen halt. Einfach direkt.
Ja.
So.
Ja, Feuer über Deutschland auch, werde ich auch bis heute noch teilweise sogar angeschrieben, weil es das nicht mehr gibt.
Stimmt, Alter.
Das Battle gibt's nicht mehr und das ist eigentlich voll merkwürdig.
Wie? Weil
das ist nicht mehr online, weil irgendwann hat Out for Fame angefangen, die Videos, die irgendwelche Internet-YouTube-Dullis online stellen, ohne die Rechte zu haben, halt runterzunehmen. Mhm. Und die selber natürlich, wie sagt man, monetarisiert hochzuladen. Aber die haben unseres bis heute nicht hochgeladen. Und ich habe lange überlegt, ob es eigentlich gut so ist, weil das alle so krass in Erinnerung haben, weil es vielleicht gar nicht mehr so krass ist. Ich kann es mir selber, ich habe nicht mal mehr die DVD, ich habe das selber seit Jahren nicht gesehen. Das war, glaube ich, übrigens auch, das war 2006, die Aufnahme, das weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall.
Feuer über Deutschland 2.
Nee, 3 waren
dann schon, ne?
Ja. Ja. 3. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich lange überlegt, ob ich da den hinterherlaufen soll und so, dass die das online stellen sollen oder ob es besser ist, dass es weg ist. Hab's dann aber gemacht. Und sie haben es aber auch trotzdem, irgendwie haben die es verplant. Also an dieser Stelle nochmal, Darko, kümmere dich mal drum. Ich habe wirklich mehrmals so geschrieben, weil ich halt immer wieder, ich krieg bis heute so auf die Facebook-Seite oder so Nachrichten, so ey, euer Battle von damals, aber ist halt verschollen. Und ich kann es ja, erstens darf ich das selber gar nicht und zweitens habe ich es nicht mal mehr auf DVD. Und irgendwie haben die, glaube ich, fast die ganze DVD hochgeladen, außer uns. Ich habe mich auch ein paar Mal schon gefragt, ob das da einen Grund gibt, ob vielleicht irgendjemand irgendwas gemacht hat.
Gegen wen habt ihr damals bei Feuer über Deutschland gebattelt? Wen habt ihr
da? Die hießen, glaube ich, Team Südwestfalen und waren jetzt nicht so die, es war halt relativ, also wir haben die ziemlich zerlegt. Es war jetzt nicht so, dass wir krasse Gegner hatten. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Feuer über Deutschland 3, glaube ich, mit Abstand, das Niveau war am tiefsten. Und da gab es ein paar krasse Leute und das waren halt wenige. Da war halt irgendwie Crackpipe, da war Liquid Walker, der krass war.
Ja.
Weiß gar nicht, ich glaube Morlock, vielleicht war Morlock dabei.
Morlock war dabei.
Es war in dem Ring.
Mit dem Mike.
Ja, doch, Morlock war dabei.
Mit Mike, Fiction, genau. Mike, der immer so ungerecht MBR 1000 unterbrochen hat.
MBR 1000 war auch gut.
Genau, ja, die war auch gut. Aber es war im Vergleich zu 1 und auch zu 2 war das schon deutlich. Da waren ganze Matches dabei, wo du so, die einfach so richtig schlecht waren. Und
Würde ich so stehen lassen. Ich war beim Zweier dabei, fand ich nicht so geil, aber was ist denn deine Lieblings-Freestyle-Phrase oder Lieblings-Freestyle-Wort? Alle meine Leute? Ich weiß ganz genau, oder?
Ich bin am Mike. Oder?
Der Typ.
Nee. Das ist der Typ, ist auch noch eher.
Also wenn ich glaube, also ich weiß gar nicht, was meine war, aber ich weiß ganz genau, war auf jeden Fall ganz groß, auch in der Münchner Schule auf jeden Fall.
Ja.
Ich mag das wie Roger von Blumentopf das immer. Der hat das dann so in seinem eigenen Style immer dann, der sagt immer, ich weiß gar nicht genau. Das ist halt verschluckt. Ja.
Hast du die Freestyle
der Szene Typ am Mikrofon, ja.
Also Freestyle-Battle oder eher Battle-Rap-Geschichten noch so ein bisschen auf dem Schirm? Verfolgst du das, Stiltily?
Meinst du Freestyle oder diese ganzen Written-Sachen?
Sowohl als auch.
Ja, aber gibt's denn, ich hatte immer das Gefühl, dass diese Written-Battles das dann auch mehr oder weniger abgelöst haben. Und ich weiß, dass die versucht haben, das zurückzubringen. Ich habe aber das Gefühl, dass durch die Written-Battle-Kultur die Freestyle-Battle-Kultur oder dass die eine Disziplin die andere so ein bisschen, wie sagt man, überflüssig macht. Weil die einfach nie so krass sein wird. Weil die Leute wollen ja entertained werden und dieser Moment von, boah, das denkt er sich gerade in dem Moment aus, der ist nicht stark genug, weil die Texte so gut, also die Texte natürlich so viel mehr Punchlines haben, die geschrieben wurden, dass ich habe immer das Gefühl, so Freestyle-Battles, das nervt dann eher die Leute, oder?
Ja, muss ich dir recht geben, weil das Niveau bei bestimmten Leuten echt gestiegen ist. Es gibt aber auch noch krasse Freestyler, also die auch wirklich auf Textniveau freestylen. Ich habe letztlich wieder ein Kato-Battle zum Beispiel gesehen, das ist so ein Typ aus dem Pott. Alter, das ist krass. Also der haut halt Punchlines raus, Doppelreime, Trippelreime. Und krass. Das ist fast wie ein, also wirklich wie ein geschriebener Text einfach. Dann Gier ist auch noch so ein Kandidat, der einfach überkrass freestylt, aber auch nur Battle, immer nur auf den Gegner bezogen. Das Verhältnis ist einfach, glaube ich, jetzt mehr in Richtung Written Battles.
Ja, ja, klar.
So.
Ja, also ja, ich kenne das, also ich bin nicht drin, auf jeden Fall in dieser Welt. Okay. Das wäre jetzt gelogen. Ehrlich gesagt bin ich immer mehr raus, aber es hat eigentlich keinen richtigen Grund oder so. Wobei ich schon auch, das ist ja so eine krasse, da könnten wir jetzt volles Fass aufmachen. Ich bin manchmal auch bei Diltily vor Ort und so.
Mhm.
Und manchmal, ich weiß, dass Battle Rap ganz, eine ganz eigene Welt ist mit ganz eigenen Regeln. Aber manchmal finde ich es dann, merke ich, dass ich zu zart beseitet bin mittlerweile. Mhm. Dass ich dann doch manchmal denke, krass, dass er das jetzt einfach sagen darf. Und alle finden es, und die Leute applaudieren nur. Ich glaube, wenn man wirklich drin ist und die Spielregeln akzeptiert und so richtig in dieser Welt ist, dann checkt man das auch. Aber wenn man nicht so wirklich drin ist, dann kommst du mal vorbei.
Mhm.
Und dann ist dieses halt so offen rassistisch, was Teil der Kunst ist und so. Und du checkst es aber die Spielregeln gerade nicht in dem Moment. Bist schon so halb raus wie ich.
Mhm.
Und dann bist du eigentlich, dann bist du nur so, hä, boah, krass.
Mhm.
So, weißt du, was ich meine? Und dann, ja, weiß ich nicht. War ich manchmal so, okay, habe ich nicht gecheckt. Da haben wir auch schon mal angefangen drüber zu reden, ne?
Ja, also, ja. Ich würde gerne nochmal zurück zur Münchner Schule. Die kommende, also die Gruppe, von der ich jetzt rede, die hatte eigentlich mit der Münchner Schule nicht so viel am Hut, also zumindest nicht aus diesem Umfeld von Blumentopf und
Main Concept
und euch, Feinkostparanoia.
Ja.
Was war denn eigentlich mit denen? Also warum haben die aufgehört? Warum gibt's die nicht mehr?
Ey, München ist ja echt nicht so groß. Ist auch nicht so klein, aber nicht so groß. Aber diese ganze Szene und diese ganzen Leute da das sind. Ich habe immer das Gefühl, das ist schon so, dass da jeder so für sich macht.
Mhm.
Was ich glaube auch der Grund ist, warum die Stadt nie so am Start war.
Mhm.
Und ich kenne die nicht.
Okay.
Also so, ich habe die mal auf der Straße gesehen oder so. Aber ich glaube, ich habe mich nie mit einem von denen unterhalten und die waren in einer ganz anderen Welt so unterwegs, was ich auch schade finde, aber was auch den Mythos für mich aufrechterhält. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer so Stories gehört, so innerhalb dieser Szene dort, dass die halt wirklich so teilweise so wie ihre Mucke sind. Das sind halt so Stories. Ich will da jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich habe dann so gehört, der eine wäre auf Heroin und so, weißt du, solche Sachen. Und ich glaube, wenn sowas im Spiel ist, dann hört man auch auf, Mucke zu machen. Aber ich habe dann auch immer gehört, so irgendwie, dass Teile von denen, die irgendwie klarkommen, dass die Ersten sind, die deutschen Grime machen.
Mhm.
Und es sei voll krass und der hätte das gehört und war im Studio. Das kam dann aber irgendwie nie raus. Oder ich habe es nicht mitbekommen.
Mhm.
So, ja. Aber schade, ne? Weil
ja, sehr mystische Crew auf jeden Fall. Man weiß wenig und
ja, bis heute, aber das hält ja irgendwie auch den Mythos am Leben, so, ja. Aber die waren schon krass, auf jeden Fall, auf ihre eigene Art.
Wer war denn so der Erste, der dein Talent erkannt hat aus dem Münchner Kreis, der gesagt hat, komm, spiel mal Support oder so?
Muss mal kurz überlegen. Das Lustige ist, der wirklich der allererste, der unser Talent erkannt hat, der so einen Namen hatte, war nicht mal aus München, sondern das war Nico Suave.
Suave.
Ja, das war Nico Suave, weil wir haben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe dem halt, wie man das so damals gemacht hat, bei einer Show unsere erste eigenvertriebene CD in die Hand gedrückt.
Ja.
Und, ich glaube, halt so richtig, wo man so klein ist. Ich habe ihm eine CD in die Hand gedrückt und dann war ich, das hatte man ja damals, jeder hatte ja eine Internetseite mit einem Gästebuch.
Mhm.
Und dann habe ich ihm, glaube ich, in dieses Gästebuch geschrieben, hast du die CD gehört? Und er hat halt so zurückgeschrieben, richtig krass, da hat man so seine E-Mail angegeben. Mhm. Ich schreibe dir eine E-Mail oder so. Oder er hat mir direkt geantwortet auf diesen Eintrag mit einer E-Mail. Und der war dann so der Erste, der so Support, also der uns so ein bisschen gefeiert hat.
Mhm.
Aber dann wahrscheinlich auch eher unabhängig davon in München. Ja, so Münchner sind ja auch so ein bisschen langsamer. Habe ich manchmal das Gefühl, und gemütlich. Es war dann schon, glaube ich, Blumentopf. Und die haben uns dann auch 2007 mit auf Tour genommen. Mhm. Und dann so im selben Jahr haben es dann auch irgendwann Main Concept gecheckt und haben uns dann auch gesigned auf dem 58 Beats Label und haben uns dann auch mal mit auf Tour genommen. So. Aber da waren wir jetzt auch schon, also unser Demo-Tape kam 2003 raus, was Blumentopf auch schon hatte, das wussten wir, die haben fanden das auch lustig und so.
Mhm.
Und dann kam das erste Album 2005 raus und 2007 haben die uns dann mit auf Tour genommen und die anderen haben uns dann gesigned und so. Ja.
Mhm.
Ja, aus heutiger Sicht irgendwie, also klar, so eine Blumentopf-Tour war voll krass, aber so, also es war alles so mega, 2007 war das krasse Jahr, aber so, dann ist irgendwie nichts mehr passiert. Ich glaube, so ging es vielen so damals aus unserer Generation, die auch so harmlosen Studentenrap gemacht haben,
voll.
Egal aus welcher Stadt. Man hat so gedacht, boah krass, ich merke gerade, ich bin gut, die Leute checken das und andere gestandene Künstler checken das und holen mir einen Plattenvertrag und so. Jetzt geht's los und dann ging gar nichts los.
Ja.
Und das war mega deprimierend.
So. Das war die Blase zwischen 2007, 2008 und 2010.
Sowas. Ja, los ging's eigentlich erst wieder ab 2011, 12, 13.
Mhm.
Und das war krass, weil ich hatte das schon abgeschrieben. Ich dachte so, ja, so ist halt irgendwie das, so ist halt so Deutschrap machen, dass nichts geht, dass man so denkt, es geht jetzt was und dann geht aber nichts. Also es war ja so, wir haben dann eine 2007 Album rausgebracht und haben halt irgendwie 1000 Stück verkauft. Und dann haben wir 2010 nochmal ein Album rausgebracht. Da waren wir dann bei dem Label von Fiverr, Kopfhörer Recordings, und haben halt wieder 1000 Stück verkauft. Das war's halt. Und das war halt damals so. Und dann hat man auch gesagt, ja, mehr geht halt nicht.
Mhm.
Ja.
Aber auch, es fällt mir gerade auf, ist nicht so, dass eigentlich auch Blumentopf unabhängig voneinander euch, also beziehungsweise dich und Keno und dann später den Dexter mit Maniac mit auf Tour genommen haben?
Ja.
Und ihr dann später, ihr und euch nicht kanntet, aber dann später...
Doch, wir kannten uns schon noch. Also wir haben jetzt nicht über Blumentopf kennengelernt.
Ja, okay.
Ja, das ja war eigentlich ganz lustig, weil den Maniac kannten wir halt so aus Bayern, so, weil der auch immer bei den das ist der Beste,
Alter.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist wirklich einer der besten Menschen in dieser Szene. Den kannten wir so aus Bayern.
Mhm.
Den kannten haben wir ziemlich schnell kennengelernt, nachdem der da so mit 18, 19 aus USA zurück nach Deutschland gezogen ist. Weil der halt dann so zum Freestyle-Battle nach München kam.
Mhm.
Und dann war es so, ah krass, das ist ein Dude, der rappt einfach auf Englisch und das ist voll geil.
Ja.
Ja.
Und dann hat er uns auch so eine CD gegeben mit 5 Tracks oder so. Und seitdem, das war 2005 oder auch 6 oder so, seitdem kennen wir den eigentlich. Und Dexter ist dann, den wir auch schon kannten, also über Mucke, ist dann wegen seinem Medizinstudium, wo man sich ja nicht aussuchen kann, wo man hinzieht, ist der nach Regensburg gezogen. Und hat dann natürlich, weil die Stadt sehr winzig ist, die geilsten Dudes dort von selber kennengelernt und hat dann eben Maniac kennengelernt und mit dem das Album gemacht. So. Für mich auch immer noch, das ist eine krasse Platte. Das ist eigentlich auch ein Klassiker. Aus dieser Zeit, wo nicht
Raw ging. Shit.
Ja, auch schon.
Raw Shit, ja.
Also ich meine, ist schon eine...
Ja.
Oder habt ihr
ja, ich finde es auch super.
Krasse Platte. Super, ja. Aus so einer Zeit, wo... Ja. wo nichts ging und deswegen ist die auch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wenn die so, klar, so Englisch-Deutsch-Kollabo ist immer schwierig, aber ja. Ich glaube, würde die Platte 2014 rauskommen, ja. Wäre das schon was anderes.
Das ist sowieso, das muss auch, glaube ich, mal gesagt werden, dass Maniac einer von denen ist, die immer zu wenig Licht abbekommen haben in der Szene.
Total.
Und auch null besprochen werden, weder in Magazinen noch online. Das ist echt eine Frechheit, weil der Typ einfach echt saugut ist. So.
Das ist halt wahrscheinlich eine harte Mischung für die, also ich bin ja Münchner so und rede Hochdeutsch, ja, aber ich merke das schon, die Leute außerhalb von Bayern, kann man fast eigentlich pauschal sagen, gerade hier in Berlin, die hassen halt Bayern. Also es ist wirklich auch Hass. Also es ist so, es wird mir nicht passieren, oder es, wenn du sagst, woher du kommst, das ist ja hier in Berlin, wo kommst du ursprünglich her und so. Manchmal habe ich schon Bock zu lügen, weil ich halt weiß, dass die Reaktion auf jeden Fall negativ ist.
Naja, sag einfach Hessen, es zieht immer.
Ja.
Nee, ist ein anderes München.
Nee, aber warum ist denn das so eigentlich?
Die Leute, es ist halt einfach negatives Vorteil, ne? Also was heißt Vorteil, da ist ja auch Scheiße, weißt du, so, da kommt ja viel Scheiße her, da kommt natürlich auch viel Geiles her, aber das interessiert die Leute halt nicht. Diese ganze politische Kultur ist halt irgendwie scheiße, man verbindet damit ganz viel negative Sachen und so bei älteren Leuten, da ist oft positiv.
Mhm.
Bei so älteren, weißt du, so wenn ich in der Bank bin, hier in Berlin oder so, dann war die Frau so, Sie ziehen aus München weg. Mhm. Sie ziehen aus München je nach Berlin. Was ist denn mit Ihnen los? Mhm. Da ist doch so schön. So ältere Leute voll, aber alle jungen Menschen. Ey, was mir teilweise schon passiert ist, ist wirklich krass. Also wirklich, die Leute drehen sich um und gehen fast schon. So.
Ja, aber es stimmt, ältere Leute ist oft so, ach, Schloss Neuschwanstein, da waren wir auch schon, das ist schön.
Ja, genau.
Dieses Ding so halt.
Aber also, ich bin da mittlerweile auch so, ey, das ist halt, weiß ich nicht. Eigentlich ist es auch nur so, es gibt kein richtiges Wort dafür, aber es ist so ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht als großes Opfer darstellen, weil ich bin der arme weiße Mann aus Bayern, aber es ist halt in diesen Kreisen ist es halt immer so ein bisschen, das ist das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen Lokalrassismus oder so.
Ja.
Weil die halt so, ne, so du kommst halt von da, deswegen bist du scheiße. Das ist halt im Endeffekt, im Kern ist es das so und ja, ich reagiere da auch nie aggro oder so, sondern innerlich denke ich mir nur so, ja gut, dann verpiss dich. So.
Mhm.
Ich sag dann, ich höre dann auch immer, ich werde dann voll wortkack und bin so, ja, weil jeder hat auch eine Meinung dann zu München und erzählt mir dann seine Erfahrungen mit München und ich bin so, ja.
Mhm.
Ja.
Ja, aber ist eigentlich.
Aber jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Ich glaube, das ist also weißt du, der Maniac ist so ein Bayer, der, wenn er Hochdeutsch redet, also wenn er in Deutsch redet, auch einfach so bayerisch redet.
Mhm.
Das finden viele weird. Und dann rappt er auch noch Englisch,
finden
viele weird und deswegen glaube ich, haben es viele nicht gecheckt, dass er einer der krassesten ist. So.
Voll, und also rapmäßig finde ich, merkt man das nicht so krass, weil er eigentlich Münchner Bands, Crews, Einzelkünstler schon immer auch nationalen Erfolg hatten. Edgar Wasser, wie Roger Reckless, der jetzt zum 5. Mal, glaube ich, Splash moderiert und der eine Freestyle-Tour spielt mit Sammy und auch mit David P. Deshalb konnte ich das, ich würde dann nochmal zurückgehen auf das, was du vorhin gesagt hast. Ich hatte nie den Eindruck, dass ihr quasi nicht so ein Verbund wart, sodass da jeder für sich selbst gearbeitet hat. Den Eindruck hatte ich eigentlich nie, weil das meintest du vorhin mal kurz.
Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, wie es bei euch war in Darmstadt oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass... also jetzt hast du das gerade gesagt, aber ich finde schon für die Größe der Stadt, ja, also so drittgrößte deutsche Stadt, weiß nicht, 1,4 Millionen Einwohner oder so, also es ist wirklich nicht viel kleiner als Hamburg. Wenn du anguckst, rapmäßig, aber so generell bandmäßig, musikmäßig, jugendkulturmäßig, aber auch vor allem so Rap, so mäßig, da geht halt, also da kam schon echt krass wenig, wirklich krass wenig her. So. Also du hast jetzt ein paar aufgezählt, da hört es ja fast auf. Wenn du guckst, wirklich überregional relevante Rap-Künstler aus München, die können wir jetzt anfangen, sind wir auch echt schnell vorbei. Das ist einfach Blumentopf, Feinkost Paranoia, Main Concept, Square One, die auf Englisch gerappt haben, Fiverr MC, Alias, Edgar Wasser, ich.
Dings, Reptile.
Reptile, Mama.
Also ist Reptile aus München.
Klar, wusstest du nicht?
Nee.
Und jetzt bin ich bei 10. Und jetzt fällt mir niemand mehr ein. Jetzt wahrscheinlich irgendjemand beleidigt.
Doppel D.
Ja, aber das ist ja Mundart-Rap.
Ja.
Ist ja nicht so, dass die wirklich überregional ist. Allein durch. Du kennst die jetzt, ja, weil du auch ein Nerd bist. Aber so. Ja. Und ich will da auch niemanden ans Bein pissen, der es jetzt hoffentlich nicht hört oder so. Aber das war's wirklich. So, und das sind 10 Leute und wir wollen ja gar nicht anfangen, jetzt über Stuttgart zu reden. Das ist einfach eine kleinere Stadt. Also wir wollen nicht anfangen, es aufzuzählen, meine ich.
Ja, ja, ja.
Und ich habe da echt recht viel drüber nachgedacht, über dieses Thema, warum Stuttgart, also gut, die haben jetzt auch fetten Einzugsbereich, so Stuttgart, das ist wahrscheinlich dann am Ende doch nicht kleiner, aber das ist schon absurd. Also diese Stadt ist echt nicht so groß und hat halt in jeder Deutschrap-Epoche eine richtig krasse Rolle gespielt. Selbst in der Epoche, über die wir vorhin gesprochen haben, wo so Kartoffel-Deutschrap nicht so in war, hatten die halt krasse Künstler zumindest, weißt du, so die Orsons, die jetzt die Orsons sind.
Ja.
So, die es dann auch später geschafft haben. Also so, Stuttgart ist schon ein Phänomen, wenn du es vergleichst. Und es ist auch beides so eine süddeutsche Stadt, beides so eine reiche Stadt. Und Stuttgart, ich glaube, meine Theorie ist ja, dass es diese schwäbische Mentalität ist, dass die alle so gleich eine Firma gründen. In München gibt es gar keine Struktur und gefühlt eigentlich, also da hat niemand eine Firma gegründet. Klar, gibt es 48 Beats.
Gibt es die noch überhaupt?
Eben, siehst du, du fragst mich jetzt, ob es die noch gibt.
Ja, die haben das letzte Album noch released, wahrscheinlich auch selbst darüber, oder?
Ich glaube halt nicht, nee. Ich glaube die, nee, Main Concept ist, glaube ich, über Bubak released.
Okay.
Und ich glaube, die gibt's noch und die haben, glaube ich, so einen Künstler, Boshi-san. Das ist zum Beispiel ein Künstler, den ich vorhin nicht genannt habe. Und ich meine es auch nicht böse, aber der ist jetzt nicht weit weg über München gekommen. Das spricht aber, glaube ich, gar nicht gegen ihn oder so, sondern das ist dann wirklich auch so ein München-Ding. Das ist ganz schwierig. So, das ist auch, aber wie gesagt, weißt du, in Stuttgart ist so die erste krasse Band, die von da war, also unabhängig davon, wie wir die jetzt finden oder so, aber Fanta 4, erste große deutsche Gruppe, eine der größten aller Zeiten, gründen erstmal ein Label und eine Booking-Agentur. Weißt du, dann kommt 0711 Club, gründet was, dann kommt Chimperator später, gründet ein Label und eine Booking-Agentur und meint's voll ernst. So, da macht irgendwie jeder so ein Ding und macht direkt ein Business draus. In München gab's nie, also nie, also kein einziges Label, was so ernsthaft im Rap-Bereich irgendwie am Start gewesen ist. Ich will jetzt niemand dissen, wie gesagt, aber wenn du es vergleichst mit For Music oder Chipperator, ist ja ein Witz, brauchen wir nicht vergleichen.
Ja, das stimmt schon.
Aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht.
Ich bin sicher vielleicht echt mit dieser schwäbischen Mentalität schaffe, Firma gründe, Häusle baue, irgendwas zu tun. So. Ja, ja, nee, aber das stimmt total.
Oder vielleicht tun die auch was da ins Grundwasser, ich weiß es nicht. Da gibt es auch krasse Talente, das muss man auch sagen. Ist auch irgendwie absurd, dass aus diesem einen, wie heißt der Ort, wo die alle herkommen? Diese ganzen, also Rin und so. Ja, genau. Biete ich ein bisschen, crazy, den man nicht mal kennt so richtig. Ist ja, ja auch dabei, also irgendwie schon verrückt.
Aber gleich verhasst wie München.
Glaub schon, ja.
Also zumindest
Ich glaube schon, ja. Das ist auch so die einzigen, wo ich so denke, wenigstens sind wir nicht die einzigen, die so gehatet werden. Das ist schon, also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, ja, super.
Habe ich schon wieder so viel gelabert.
Ey, ne? wir sind jetzt genau bei einer Stunde, glaube ich. Eine Stunde, 2 Minuten, 39 Sekunden, 40 Sekunden. Toni, vielen Dank, Alter.
Vielen Dank, ich habe euch jetzt eine Stunde. Ihr habt gar nicht so viel gesagt, glaube ich.
Ey, das ist top für einen Podcast.
Okay. Ey, wir hatten einen vierfachen Redeanteil wie bei MC Boogie.
Also hattet ihr heute? Cool. Ja, den habe ich ja auf dem Weg angefangen zu hören, die Folge. Und ich musste gleich direkt, das ist halt Entertainment, das ist halt einfach geil. THC und Nikotin braucht der Mensch in West-Berlin.
Ey, Boogie ist King.
Ey, und vor allen Dingen eine, wirklich, da kann man das Wort auf jeden Fall benutzen, das ist einer der realsten, einer der originalsten Typen im Rap, die es gibt. Wir hatten danach nochmal, das hat es leider nicht in Podcast geschafft, weil da die Mics schon aus waren, hatten wir eine Diskussion über Softgummis, so, ne? Irgendwie so diese Mäuse und so und diese sauren Gurken und sonst irgendwas. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er wollte mir erklären, was er früher halt gerne gegessen hat. Und ich sag so, ja, und hab aber das Falsche gemeint. Und er so, Dicke, ich bin kein Ja-Sager. Du meinst das Falsche, so. Und da habe ich gemerkt, er meint, egal um was es geht, immer voll ernst und so. Und deshalb, wenn ihr es noch nicht gehört habt, gebt euch nochmal den Podcast mit MC Boogie.
Ja. Yes. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, Toni, Mann.
Danke. Ah ja. Tschö.
Ja, tschö.